Revolutionäre werden oft gebraucht als Protagonisten von mehr oder weniger notwendigen Umstürzen. Geliebt werden sie nicht. Und wenn sie ihre Schuldigkeit getan haben, kommen sie oft unter die Räder. Das zeigt ganz deutlich das Beispiel Kurt Eisner. Vielleicht kein wirklicher Revolutionär, aber ein charismatischer und revolutionär denkender Mensch war Thomas Müntzer, ein Theologe apokalyptischer und mystischer Prägung, der zum Führer des Bauernaufstandes und Gegenpart Martin Luthers wurde. Müntzer wurde in einer Art und Weise und mit einer Wut und Innigkeit gehasst, dass man sich mit Fug und Recht fragen muss, was er sich eigentlich zu Schulden kommen ließ. Seine großen Feinde, die Papstkirche, die Fürsten, aber auch der Reformator, sorgten in großer Einigkeit dafür, dass er jahrhundertelang als Ketzer, Aufrührer und Fanatiker in den Geschichtsbüchern stand, bis die DDR ihn zum vorsozialistischen Volkshelden ernannte. Fahren Sie mal nach Bad Frankenhausen und vertiefen Sie sich in Werner Tübkes Monumentalgemälde. Und wenn Sie nicht fertig werden mit Schauen, kommen Sie einen Tag später wieder. Nehmen Sie dabei die Landschaft um sich herum auf, und Sie werden die apokalyptische Anmutung des Geschehens spüren. Das Morden muss schrecklich gewesen sein an jenem 25. Mai 1525. 6000 Bauern starben. Auf Seiten des Fürstenheeres, das unter dem Oberbefehl Philipps von Hessen stand, soll es fast keine Opfer gegeben haben. Der Untergang des Bauernheeres war auch Münzers Untergang. Nach 12 Tagen grausamer Folter auf der Festung Heldrungen, bei der es sich sein großer Widersacher, der Graf von Mansfeld, nicht nehmen ließ, persönlich anwesend zu sein, wurde er im Fürstenlager von Mühlhausen geköpft und gepfählt. Was bei dieser Geschichte fast völlig untergeht, ist sein Wirken als Reformator, sein Kampf gegen den Ablasshandel, seine große Begabung als Prediger, sein Nachdenken über den wahren Glauben. Als Müntzer nach Wittenberg kommt, hat Luther, der ihn anfangs freudig aufnimmt, gerade seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche genagelt. 1520 geht er in die pulsierende Bergbaustadt Zwickau und wird dort begeistert aufgenommen. Der Tuchmacher Nikolaus Storch nimmt ihn mit zu einem Treffen der Storchianer. Das war eine Art Sekte, eine Gruppe von Laienpredigern, deren mystischer Glaube an die bald bevorstehende Apokalypse seiner eigenen Glaubenswelt sehr nahe kam. Außerdem sind sie Feinde der angeblich gottgegebenen Ordnung, lehnen die Kindstaufe ab und das Sakrament der Ehe. Sie träumen von Gemeineigentum und Armenfürsorge. Sie lehnen die kirchlichen Autoritäten ab. Und so etwas bringt natürlich Unruhe in Gesellschaft und Kirche. Münzer muss Zwickau verlassen, nachdem es zu bewaffneten Auseinandersetzungen um seine Person kommt. Das geschieht am 17. April 1521, also an dem Tag, an dem Martin Luther sich in Worms vor Kaiser und Reichstag weigert, seine Thesen zu widerrufen. Er geht nach Prag und wird auch dort begeistert begrüßt. Nach der Veröffentlichung seines Prager Sendbriefes wird er verhaftet. Gewalt will keiner in der Stadt, in der Jan Hus etwa 100 Jahre früher verbrannt worden war. Und wie soll man Sätze wie die folgenden werten, wenn nicht als Anstiftung zur Gewalt? Die jungfräuliche Kirche ist zur Hure geworden. Es soll nicht länger so zugehen, dass die Pfaffen und Affen die Kirche darstellen. Dafür bin ich bereit, mein Leben zu opfern. Ich habe meine Sichel scharf gemacht. Die Prager jagen ihn Ende 1521 aus der Stadt. Nach einer langen Wanderschaft durch Thüringen und Sachsen bekommt er im damals kursächsischen Altstädt eine Pastorenstelle. Die Stadt hat heute 8.551 Einwohner und liegt im Landkreis Mansfeld-Südharz. Die Lebensstation wird seine bedeutendste. Der Priester Münzer heiratet, übrigens schon 2 Jahre vor Luther. Er stellt den Altar mitten in den Raum, um als Gleicher unter Gleichen predigen zu können, und er feiert die Messe in deutscher und nicht mehr in lateinischer Sprache. Auch das 2 Jahre vor Luther. Die Menschen sind begeistert und pilgern auch aus anderen Orten nach Altstädt, um ihn predigen zu hören. Das erbost wiederum den Grafen von Mansfeld, für den Münzer ein Ketzer ist. Er beschwert sich beim Kurfürsten, der sich aber zurückhält, ist er doch ein Gönner Luthers. Der Graf stellt Wachen an die Straßen, die nach Altstädt führen, und droht mit der Verhaftung von Gottesdienstbesuchern. Die Situation eskaliert. Münzer gründet den Altstädter Bund, der sich als eine Gruppe auserwählter Christen versteht, aber gleichzeitig bewaffnet ist. Als einige Fürsten auf der Durchreisestation im Altstädter Schloss machen, hält ihnen Münzer die als Fürstenpredigt in die Geschichte eingegangene Ansprache mit der er sich endgültig um Kopf und Kragen redet. Ich zitiere: Der armen, elenden Christenheit ist nicht mehr zu helfen, wenn wir uns nicht täglich an die Bibel halten. Man muss das Unkraut aus dem Weingarten Gottes entfernen in der Zeit der Ernte. Auch das Schwert ist nun vonnöten, um die Gottlosen zu vertilgen. Am besten wäre es, wenn unsere teuren Fürsten dies tun. Denn eure Pflicht ist es, und wenn ihr nicht der Tyrannei abschwört, so werdet auch ihr zerschmettert, wenn sich Gottes Wahrheit offenbart. Starke Worte, oder? Aber geschimpft wurde damals schon auf hohem Niveau. Als Luther davon erfährt, ist er außer sich und fordert den Kurfürsten auf, etwas zu unternehmen. Von da an bis zur Besetzung des Mühlhäuser Rathauses, der Gründung des Ewigen Rates und dem Beginn des bewaffneten Aufstandes braucht es nur noch ein weniges an Zeit. Wenn Sie am Reformationstag im MDR-Fernsehen die Geschichte Mitteldeutschlands gesehen haben, wird Ihnen die Beantwortung der Rätselfrage nicht schwerfallen. Martin Luther belegte Münster in seinem Brief an Kurfürst Friedrich den Weisen mit einem Schimpfwort, das in die Geschichte einging und auf das Münster, dem Reformator mit Attributen wie Dr. Lügner oder geistloses, sanftlebendes Fleisch zu Wittenberg, antwortete. Was meinen Sie? Wie hat Luther seinen einstigen Verbündeten genannt? Musik.